Er war so alt wie ich, 33 Jahre, als er am Abend vor Allerheiligen, dem 31. Oktober 1517, etwas tat, was die damalige christliche Welt auf den Kopf stellen sollte. Es war Martin Luther, ein Augustinermönch und Theologieprofessor, der durch den Anschlag der 95 Thesen an die Schlosskirche, an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg, den Anfang der Reformation in Gang setzte. Ich meine, der Thesenanschlag an sich und das, was diese Thesen aussagten, das war nicht revolutionär. Und trotzdem begann dadurch die Reformation. Luther sprach zum Beispiel gar nicht die Themen an von Rechtfertigung durch Glauben und die Autorität der Schrift. Aber mit diesem Ereignis begann die Reformation. Und innerhalb von wenigen Jahren war das gesamte kaiserliche Reich in ihren Grundfesten erschüttert. Ein Mönch hatte sich gewagt, die Macht der damals beherrschenden römischen katholischen Kirche mit ihrem Oberhaupt, dem Papst, herauszufordern. Dieses Ereignis reicht bis heute. Und wir zehren von dem Mut eines Mönches, der damals etwas unternommen hatte. Aber wir müssen uns mal ein bisschen hineinversetzen in diese Zeit damals. Diese Zeit war ganz anders wie unsere Zeit, wo Religion nur noch nebenher läuft. Damals bestimmte die Religion und die Kirche das gesamte gesellschaftliche Leben. Die Menschen, die waren geprägt von einer tiefen Angst und Unsicherheit. Man sprach von Gott als von dem, Gott wird dem die Gnade nicht verwehren, der sein Bestes getan hat. Und die Menschen lebten mit dieser Unsicherheit, habe ich mein Bestes getan? Wird es ausreichen? Die Lehre vom Fegefeuer peinigte die Menschen und der Papst bot den Menschen an, Nachlass von Schuld zu ermöglichen, indem sie sich freikauften durch sogenannte Ablassbriefe. Und genau auf diesen falschen Weg hat Luther durch seine Thesen hingewiesen. Es war auch eine Zeit, wo der Reliquienkult überall das Land durchdrang. Reliquien waren ein Anziehungspunkt für Pilgerer. Eine Stadt, die viele Reliquien vorweisen konnte, hatte viele Pilgerer und dadurch natürlich unheimlich viele Geldeinnahmen. Die Heiligenverehrung war ebenso überall an allen Ecken vertreten. Die Messen wurden generell in Latein abgehalten. Die Menschen verstanden nicht, was gelehrt und gelesen wurde. Und vor allen Dingen hatten sie keinen Zugang zum Wort Gottes. Es war ihnen sogar untersagt, darin zu lesen, und selbst die Mönche in den Klostern durften das Wort Gottes nicht lesen. Und so war Martin Luther im Jahr 1505, mit 21 Jahren, kam er in das Kloster. Und er war ein sehr strebsamer Mönch und er lebte ein untadeliges Leben und ziemlich schnell stieg er auf zum Priester. Aber Martin Luther war ebenso getrieben wie die Menschen in seiner Zeit von einem unruhigen Gewissen. Buße war nach der Lehre der katholischen Kirche etwas, was einem gewährt wurde, wenn man aus Liebe zu Gott Reue zeigte. Aber Luther hatte ein großes Problem mit diesem Gott. Er konnte diesen Gott nicht lieben. Ja, vielmehr hasste er diesen Gott, weil dieser Gott, er verstand ihn nicht. Und vor allen Dingen verstand er nicht die Aussage in Römer 1, Vers 17, denn die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart. Die Gerechtigkeit, mit der Gott den Ungerechten und den Sünder straft. Und hier war jetzt Luther in diesem großen Kampf. Er soll Gott lieben, dann gewährt Gott ihm Buße und Erneuerung, aber er kann Gott nicht lieben. Und so sagte Luther über sich selber, ich liebte nicht, ja, ich hasste diesen Gott. Aber das Besondere war an ihm, er gab sich damit nicht zufrieden mit diesem unruhigen Gewissen, sondern er strebte danach und er wollte diesen Gott kennenlernen. Und so fand er Zugang im Kloster zu Gottes Wort. Das war nicht einfach, aber durch Gottes Vorsehung konnte Luther im Wort Gottes nachlesen. Und dann später, als er Theologieprofessor in Wittenberg wurde, hatte er noch ungehinderten Zugang zum Wort Gottes und konnte seine Studien weiter vorantreiben. Und dann im Jahr 1519, also 2 Jahre nachdem Luther diese Thesen an die Tür der Kirche geschlagen hatte, Da entdeckte er etwas, was ihn danach antreiben sollte. Und er schreibt über diese Zeit: So raste ich in meinem wütenden, durch und durch verwirrten Gewissen und klopfte unverschämt bei Paulus an dieser Stelle an. Dieser Stelle, Römer 1, Vers 17. Mit heißestem Durst wollte ich wissen, was Paulus damit sagen will. Endlich achtete ich in Tag und Nacht während dem Nachsinnen durch Gottes Erbarmen auf die Verbindung der Worte, nämlich der Gerechte, die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte wird durch Glauben leben. Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes so zu begreifen, dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben. Ich begriff, dass dies der Sinn ist, offenbart durch das Evangelium, die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die passive, durch die uns Gott der Barmherzige durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Und dann sagte er: Nun fühlte ich mich ganz und gar neu geboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Luther erkannte die herrliche Wahrheit des Evangeliums. Er begriff, dass es nicht darum ging, zu leisten und nie zu wissen, ob es reicht. Das, was er erkannte, widersprach dem, was damals gelehrt wurde und was die Menschen so in die Angst trieb und so auch in die Arme der katholischen Kirche. Luther wusste, Gott bietet alles, damit wir gerecht vor ihm stehen können. Und Gott fordert nicht von uns Ablassbriefe und Leistungen. Und von dem Moment an war Luther verändert. Und er startete einen Kampf. Und er nahm es mit aller Entschlossenheit gegen diese Kirche auf. Im Jahr 1520 schrieb er innerhalb kürzester Zeit 3 Bücher. Der Buchdruck war vor kurzem erst erfunden worden und somit konnten diese Bücher sich weit verbreiten. Die erste Schrift an den Adel der christlichen Nation von des christlichen Standes Besserung. Und damit sprach Luther einige Themen an, wie das Priestertum aller Gläubigen und die Autorität der Schrift. Die zweite Schrift war von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Luther hatte erkannt, die 7 Sakramente, die die Kirche so lehrte, fand er nicht in der Bibel. Dort fand er nämlich nur 2 Sakramente, das Abendmahl und die Taufe. Und als zentrale Schrift der Reformation schrieb Luther dann von der Freiheit eines Christenmenschen. Und da hat er in aller Deutlichkeit hervorgehoben, dass der Mensch gerechtfertigt vor Gott stehen kann, aus Gnade, durch Glauben allein. Und bezog damit eindeutig Stellung zur Kirche, die sich als Vermittlerin des Heils ansah. Und das war für Luther eigentlich das Todesurteil. Er galt von dem Moment an als Erzfeind der Kirche. Seine papstkritischen Schriften hatten sich weit im Land verbreitet. Sie wurden sogar in andere Sprachen übersetzt und fanden auch in Europa Verbreitung. Und so, nicht lange danach, sprach der Papst im Jahr 1521 im Januar die Exkommunikation aus. Luther wurde verbannt aus der Kirche und Luther wurde verschmäht als Ketzer. Eigentlich war Luther jetzt ein toter Mann. 100 Jahre vorher war es Jan Hus, der hier in der Nähe am Bodensee in Konstanz für genau die Positionen, für die Luther eintrat, wurde Johannes Hus hingerichtet auf einem Scheiterhaufen. Und jetzt war es nur eine Frage der Zeit, wann Luther das ereilen sollte. John Wycliffe in England wurde ebenso als Ketzer verurteilt. Man stellte fest, Wycliffe war ein Ketzer, aber Wycliffe war schon tot. Und wisst ihr, was man mit ihm gemacht hat? Man hat ihn und seine Gebeine wieder ausgegraben und hat ihn nachträglich als Ketzer verbrannt. 30 Jahre später wurde Jan Hus verurteilt. Und jetzt stand Luther da. Das, was ihm vorgeworfen wurde, war, Luther hat gesagt, die Autorität von der Lehre der Kirche muss sich allein aus dem Wort Gottes ableiten. Und er widersprach somit der Kirche, die sagte, der Papst hat die letztendliche Autorität. Und die Frage war, was passiert jetzt mit Luther? Er wurde dann eingeladen auf den Reichstag nach Worms im März im Mai 21 war das, und dort sollte er vor dem Kaiser Karl V. alles widerrufen, was Luther, besonders in diesen drei Büchern, die er geschrieben hatte im vorigen Jahr, was Luther darin geschrieben hatte, sollte er widerrufen. Und Luther wurde herausgefordert, man brachte ihm das vor, Luther, du sollst widerrufen. Er bat sich einen Tag Bedenkzeit und am nächsten Tag im vollen Bewusstsein, dass dies seinen Tod bedeuten würde, lehnte Luther jeglichen Widerruf ab. Und er sagt dann vor der versammelten Mannschaft von Kaisern und Kurfürsten und Geistlichen, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann ich und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Amen. Das war Luther. Ganz klar, er wusste, ich habe die Wahrheit erkannt. Und für diese Wahrheit trete ich ein. Und für diese Wahrheit bin ich bereit, in den Tod zu gehen. Und er sagte, als er entkommen war, zu einem Freund, selbst wenn sie mir gedroht hätten, alle 1000 Köpfe abzuschlagen, die ich habe, ich würde doch nicht vom Evangelium absagen. Von da an war Luther vogelfrei. Jeder durfte ihn umbringen. Er bekam zwar freies Geleit auf den Heimweg, aber vogelfrei zu sein, war doch ein ziemlich ernüchterndes Urteil. Und so wurde Luther auf dem Heimweg von Worms entführt und jeder dachte, jetzt wird er heimlich hingerichtet. Aber das war ein raffinierter Schachzug von dem Lutherfreund Friedrich, dem Weisen von Sachsen, der seinen Freund retten wollte. Er brachte ihn auf die Wartburg. Dort verbrachte Luther 11 Monate unter einer anderen Identität als Junker Jörg. Und innerhalb von 11 Wochen übersetzte Luther das Neue Testament und Teile des Alten Testamentes. Die fanden schon wenige Zeit später Verbreitung in ganz Deutschland. Und bis zum Jahr 25 gab es 22 autorisierte Auflagen und 110 Nachdrucke, sodass rund ein Drittel aller lesekundigen Deutschen die Bibel von Luther ihr eigen nannten. Und bis ins Jahr 34 war das Alte Testament vollständig übersetzt. Luther prägte durch seine Bibelübersetzung unsere heutige Sprache, die wir sprechen. Es war einmalig, was er dadurch getan hat und was Gott in seiner Vorsehung vollbracht hatte. Die Reformation nahm ihren Lauf in ganz Europa und nichts mehr sollte so sein wie zuvor. Martin Luther hatte entdeckt, dass die Schrift die alleinige und letztendliche Autorität für Leben und Frömmigkeit ist. In der früheren Sprache, im Lateinischen, benannte man diese Erkenntnis sola scriptura. Luther erkannte auch, dass es Rettung nur durch Gnade und durch Glauben gibt. Sola gratia und sola fide. Und das war letztendlich die Neuentdeckung des Evangeliums, wurde zum Grundstein der Reformation. Luther begriff auch, dass Christus alleine Mittler ist zwischen Gott und sündigen Menschen, beschrieben mit dem Wort sola Christus und als letztes soli Deo Gloria, alle Ehre gebührt Gott in unserem Leben und in unserem Arbeiten. Johann Sebastian Bach schrieb diese Kürzel SDG unter jedes seiner Werke, Gott allein die Ehre. Und jetzt könnte man sich fragen, Moment mal, warum bringt der Prediger solch eine Geschichtslektion hier? Wollen wir nicht etwas aus dem Wort Gottes hören? Doch wollen wir und werden wir auch. Aber das, was Gott vor 500 Jahren getan hat, brauchen wir nicht einfach vergessen. Und dass morgen ein Feiertag ist, der letztendlich gar kein Feiertag mehr ist für die Kirche, die sich das zum Grundstein erhoben hat. Reformation in der Kirche? Die ist lange her und die gibt es heute nicht mehr. Aber ich glaube, auch die evangelikalen und bibeltreuen Gemeinden sollten sich erinnern an das, was vor 500 Jahren geschehen ist, als ein Mann entdeckt hatte, wie wir vor Gott bestehen können. Als ein Mann entdeckt hat, es geht hierum und nicht um die Meinung von Menschen. Eine Neuentdeckung der Bibel und des Evangeliums, denke ich, braucht auch unsere Gemeinde heute. Und deswegen dachte ich mir, Reformationstag ist nicht Teil unseres Kirchenjahres. Es ist in einer anderen Kirche viel präsenter und dort braucht es viel mehr Reformation. Aber trotzdem müssen wir uns daran erinnern und uns fragen, was können wir an Herausforderungen aus diesem Ereignis für uns mitnehmen? Aber nicht nur vor 500 Jahren gab es Zeiten, wo Gottes Wort und seine Offenbarung völlig verloren gegangen waren, sondern auch zu Zeiten des Volkes Israel gab es solch eine große geistliche Not. Das Wort Gottes war buchstäblich verloren gegangen und an ihre Stelle waren Götzendienst und heidnischer Götzenkult getreten. Und das Volk Israel war zu diesem Zeitpunkt an einem Tiefpunkt angekommen. Salomo und David, die glorreichen Könige, das lag lange zurück. Jetzt gab es ein Nordreich und ein Südreich und ein gottloser König nach dem anderen wechselten sich ab mit hier und da Königen, die sich hervortaten mit dem, was Gott gefiel. Und so schreiben wir das Jahr 640 vor Christus. Wenn wir jetzt in den Bibeltext hineinschauen, in die größte Reformation des Alten Testamentes, in 2. Könige 22. Dort möchte ich mit uns heute ein wenig verweilen und schauen, dass das, was Martin Luther erlebt hat, letztendlich auch schon viel früher ein anderer König erlebt hat. Und dort lesen wir in 2. Könige 22. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde. Soweit erstmal. 8 Jahre war Josia alt, als er König wurde. Wir merken, hier geht es also in dem folgenden Abschnitt um einen König und um das, was er erlebt hat. Aber machen wir uns mal kurz Gedanken über diesen König. 8 Jahre, ich meine, wir haben jetzt hier keine 8-jährigen Kinder mehr. Ich hatte vorhin einen kleinen Jungen gefragt, euren Sohn, wie alt bist du? Ja, 11. Ich sage, oh, du kannst da nicht herhalten als Illustration. Aber 8 Jahre, wisst ihr, in welchem Schuljahr man ist, wenn man 8 ist? Im 3. habe ich in meinen Recherchen festgestellt. Ein Drittklässler wird hier König. Josia. Aber die Frage ist, wie kam denn das zustande, dass man einen Drittklässler auf den Thron hebt? Josias Vater war der König Amon. Amon war 22, als er auf den Thron kam. Er regierte 2 Jahre und Amon war ein ziemlich, ziemlich böser König. Man kann das lesen in Kapitel 21, Vers 20 zum Beispiel. Und Amon, er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie sein Vater Manasse getan hat. Und er ging ganz auf den Weg, den sein Vater gegangen war und diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte. Und er warf sich vor ihnen nieder. Und er verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und ging nicht auf den Weg des Herrn. Also das war der Vater von Josia, Amon. Amon wurde umgebracht durch eine Verschwörung, kann man Vers 23 lesen. Und die Knechte Amons verschworen sich gegen ihn und töteten den König in seinem Haus. Also das, was wir letzte Woche erst erlebt haben, dass sich Menschen gegen den Herrscher erheben und ihn umbringen, Gaddafi, wurde ebenso umgebracht. Aber hier war es anders. Jetzt vor 1,5 Wochen hat sich das ganze Volk gegen Gaddafi erhoben. Hier hielt das Volk zum König. Es waren nur Einzelne, die sich verschworen hatten gegen den König Amon. Der wurde umgebracht. Josia, 8 Jahre, bleibt ohne Vater und ist der Thronfolger. Das Volk hält zum König und setzt ihn somit auf den Thron. Und das ist mal ein Start ins Leben. Mit 8 Jahren, der Vater ist weg, der Vater wurde umgebracht, der Vater war ein böser König und der Opa, der Manasse, war ebenso ein böser König, hatte sogar 50 Jahre lang Gräuelherrschaft erlebt. Manasse tat am Ende Buße. Aber das Erbe von Manasse ging rüber zum Sohn Amon. Und was sollte jetzt mit diesem Mann Josia passieren? Man, das sind schon ziemlich miese Aussichten, sage ich mal. mit 8 Jahren die Linie absolut böse. Was soll da noch Gutes daraus werden? Ich weiß nicht, was du über deine Linie denkst. Wie war dein Vater? Wie war dein Opa? Wie hat sich das Leben in deiner Familie abgespielt? Vielleicht ist viel schief gelaufen. Vielleicht haben deine Eltern und deine Opa und Oma richtig viel falsch gemacht. Aber wenn ich mir das hier anschaue, mit dem, wie wir hier mit Josia starten, dann begreife ich, hey, geht es eigentlich schlimmer als hier beim Josia? Ich glaube, es geht gar nicht schlimmer. Und trotzdem können wir hier von ihm lernen. Vielleicht bist du gefangen in deinem Selbstmitleid und trauerst immer noch nach über dein schlechtes Elternhaus. Über deinen bösen Vater, der nie ein Vater war. Über deinen Vater, der vielleicht sogar weggelaufen ist. Und über all das und du jammerst und bedauerst deine schlechte Linie, aus der du kommst. Und du kommst da nicht raus. Aber hier ist ein kleiner, junger Mann, der uns zeigt, dass man da rauskommen kann. Wir können von ihm lernen, denn er machte nicht so weiter wie sein Vater und sein Großvater, sondern er brach aus dieser Linie und wird hier für uns zum Vorbild. Wir werden das gleich sehen, wie sein Leben weiter verlaufen ist. Aber hier in Vers 2 lesen wir dann, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zu rechten noch zu linken ab. Also in den Büchern der Chronik und der Könige gibt es immer ein abschließendes Urteil über das Leben. Und hier bemerken wir über das Leben von Josia. Es hat vielleicht ziemlich mies angefangen und die Linie war böse. Und trotzdem kann am Ende aus einer bösen Linie doch ein Leben herauskommen, an dem Gott Freude hat und das Gott ehrt, wo am Ende Gottes Urteil darüber steht, hey, recht so, gut gemacht. Das war genau das, was Josia hier für uns veranschaulicht. Ein Leben unter schlechten Voraussetzungen begonnen, kann doch gut enden. Und dann lesen wir hier weiter im Vers 3, und es geschah im 18. Jahr des Königs Josia. Also Josia war 8 und jetzt 18, das heißt Josia ist jetzt 26 Jahre alt. Da ereignet sich etwas, was wir gleich in den nächsten Minuten anschauen werden, aber die Frage ist, was ist in den 18 Jahren vorher passiert? Der Schreiber hier im Königbuch, der macht einen großen Sprung, aber wir bekommen in einem anderen Buch, nämlich dem Buch der Chronike, ein bisschen mehr an Einblick, was passierte denn mit Josia, nachdem er König war? Wie hat er sich entwickelt? Und da können wir gerne mal reingehen in 2. Chronik 34. Und dort kriegen wir noch ein wenig mehr Einblick über das, was Josia ausmachte und was er erlebt hatte. Was lief die 18 Jahre vorher, vor dem Ereignis, was wir uns gleich anschauen werden? Und wir lesen dann hier in Vers 3, und im 8. Jahr seiner Regierung. Josia kam mit 8 Jahren auf den Thron. Das 8. Jahr seiner Regierung ist, er ist also jetzt 16. Der Schreiber hier sagt, im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Junge war. Also noch richtig jung. Was machte er da? Da fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Wow. Josia hatte sich also irgendwann entschieden, Moment mal, da gibt es doch einen Gott, an den der König David geglaubt hat. Und diesen Gott möchte ich kennenlernen. Ich wende mich mal kurz an die jungen Leute. Wir haben heute nicht viele von denen da, aber eine von euch ist doch 16, ne? Laura, du bist 16, ne? Und Laura, als Laura 16 war, wir können gerade mal an die jungen Leute reden. Hier war ein junger Mann, der hat sich nicht einnehmen lassen von der Herrschaft und meinte, das reicht ihm, sondern er wollte den König überhaupt kennenlernen. Und er machte sich auf und suchte diesen Herrn. Wir haben hier Jugendliche in unseren Reihen, die sind aufgewachsen mit dem Glauben. Man könnte fast schon sagen, ja, man hat ja schon immer geglaubt, die Eltern glauben. Und ich möchte die einfach ermutigen, euch junge Leute, dass ihr es nicht zulasst, einfach mitzuschwimmen. Die Eltern glauben, dann glaube ich halt auch, sondern dass ihr begreift, da gibt es mehr zu entdecken als den Glauben Der Eltern, gebt euch nicht zufrieden mit dem, was ihr wisst und was ihr schon erlebt habt, sondern strebt danach, Gott kennenzulernen. Macht das schon in jungen Jahren. Ich selber muss leider gestehen, dass ich in diesem Alter mich entschieden habe, den Glauben meiner Eltern fahren zu lassen und auf anderen Wegen glücklich werden wollte. Jetzt, Jahre später, blicke ich voller Bedauern zurück und sage, hätte ich doch mit 16 den Gott des Königs Davids gesucht und hätte ich schon mit 16 diese Beziehung und diese Erfüllung erleben können, dann hätte ich nicht 6 Jahre meines Lebens sinnlos verprasst in allem möglichen Unsinn, den ich gemacht habe. Deswegen, Josia tut sich hier vor, er strebt nach einer Beziehung und sucht diesen Gott. Und das lade ich ein, nicht nur junge Leute, wenn du heute noch nicht diesen Gott kennst, dann beginne heute, ob du 30 bist oder 50 bist oder 80 bist. Fange an, diesen Gott zu suchen und erleb, wer er ist. Josia macht das hier und dann lesen wir weiter in diesem gleichen Vers 3. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Also Josia erkannte, hier stimmt etwas nicht. Der Gott, dem alle Ehre gebührt, der wird verunehrt. Und an seine Stelle sind getreten Götzenbilder und alle Formen von Götzendienst. Und mit 20 fängt Josia an, den Götzenkult in seiner Zeit zu bekämpfen. Und wir müssen uns das mal verinnerlichen. Diese Stadt Gottes, Jerusalem, die er sich erwählt hatte, um dort zu wohnen. Diese Stadt war verkommen. Dort gab es an allen Ecken irgendwelche geschnitzten und gegossenen Bildern von irgendwelchen Götzen. Diesen Horror können wir uns gar nicht vorstellen. Und Josia macht sich drauf und fängt an, gegen diesen Götzenkult zu kämpfen. Heute sieht der Götzenkult in unserer Zeit ganz, ganz anders aus. Ich denke, wir sind nicht in der Gefahr, dass wir vor irgendwelchen Statuen niederfallen. Die Statuen unserer Zeit sind Erfolg und Anerkennung und Macht und Geld und Besitz und Schönheit und Liebe. Und wir erwarten von diesen Dingen, dass sie uns Bedeutung und Sinn in unserem Leben geben und uns erfüllen. Aber wir müssen ebenso wie Josia damals kämpfen gegen diese Götzen, die nicht in unserer Gesellschaft auftreten, sondern die in unserem Herzen hochkommen wollen. Und diese radikal bekämpfen. Josia tat das hier in einer Weise, wir können es mal lesen. Und die Ascherim und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerschlug er und zermalmte er und streute sie auf die Gräber derer, die ihn geopfert hatten. Und die Gebeine der Priester verbrannte er auf ihren Altären. Also, du fragst dich vielleicht, wenn du jung bist, hey, ich bin doch noch so jung, was kann Gott mit mir anfangen? Hier macht Gott mit einem 20-Jährigen richtig dicke Geschichte. Und er kann auch mit jedem was anfangen. Aber gehen wir mal zurück zu dem, was Josia dann erlebte. Er suchte nach Gott, er räumte auf mit dem Götzendienst und dann, wie wir gelesen haben, hier in Kapitel 22, und es geschah im 18. Jahr des Königs Josia, da sandte der König den Schreiber Schafan, den Sohn Azalias, des Sohnes Meschulams, ins Haus des Herrn und sagte: Geh hinauf zum hohen Priester Hilkia, dass er das Geld ausschütte, das in das Haus des Herrn gebracht worden ist, das die Priester, die an der Schwelle wachen, vom Volk eingesammelt haben, damit man es in die Hand der Werkführer gebe, die im Haus des Herrn eingesetzt sind. Die sollen es den Werkmeistern geben, die im Haus des Herrn sind, um die Risse des Hauses auszubessern. Also es vergingen noch einmal 6 Jahre, bis Josia sich dran machen konnte, die Renovierung des Tempels voranzutreiben. Damals war es ihm wahrscheinlich nicht einfach, Reformen durchzusetzen und das Volk zu gewinnen für eine Renovierung des Tempels. Aber 6 Jahre später, nachdem er aufgeräumt hatte mit dem Götzendienst, hatte er genug Geld zusammen, um das Haus Gottes zu renovieren. Er hatte Geld sammeln lassen und wollte jetzt Handwerker bezahlen. Und das müssen wir uns mal vorstellen. 60 Jahre lang hatte niemand sich geschert um diesen Tempel. Da waren Risse drin, da war es dreckig drin, da war es unaufgeräumt drin. Und wenn ein Haus 60 Jahre verkümmert und Generationen über Generationen dieses Haus verachten. Was meint ihr, was sich da an Gerümpel und an Dreck ansammelt? Und genau das fanden die Arbeiter hier vor, die den ganzen Gerümpel aufräumten. Und dann können wir in Vers 8 lesen, was dann passierte, als da so langsam Reinigung in den Tempel kam. Dort nämlich lesen wir in Vers 8, und der hohe Priester Hilkia sagte zu Schafan, dem Schreiber, ich habe im Haus des Herrn das Buch des Gesetzes gefunden. Wow, der hohe Priester hat das Buch des Gesetzes gefunden. Was bedeutet das? Das bedeutet das Buch des Gesetzes. Diese fünf Bücher Mose oder das fünfte Buch Mose war in der Zeit völlig verloren gegangen. Es gab somit keine Offenbarung Gottes mehr. Gar nichts mehr, was Gott gesagt hatte, war in dem Volk präsent. Und jetzt kommt hier diese Entdeckung. Die Frage ist, wie konnte das bitte passieren? Ich meine, wir müssen begreifen, damals hatte nicht jeder Haushalt ein Buch des Gesetzes bei sich zu Hause im Schrank stehen, sondern das Buch des Gesetzes war eine aufwendig hergestellte Schriftrolle, die man nicht einfach in Druck geben konnte, sondern die hergestellt wurden durch Handabschriften. Und wir können davon ausgehen, dass es nur einige wenige, vielleicht ein paar Dutzend dieser Handschriften gab. Und das bedeutet, wenn man nicht mit äußerster Sorgfalt darauf achtete, diese wenigen kostbaren Bücher zu bewahren, dann wurden sie in Kriegen oder in Naturkatastrophen vernichtet oder zerfielen. Und vielleicht können wir wirklich davon ausgehen, die Jahre vorher gab es nur böse Könige, dass sie sich dran gemacht hatten, Gottes Wort einfach zu vernichten, damit sie ihre gotteslästerlichen Ziele erreichen konnten. Aber Gott hatte über sein Wort gewacht und vielleicht war da ein treuer, gottesfürchtiger Priester oder Schreiber, der gemerkt hatte, wenn ich jetzt nicht etwas unternehme, dann wird Gottes Wort für immer verloren gehen. Und so macht er sich dran und versteckt diese Schriftrolle, dieses Buch des Gesetzes in irgendeiner Ecke des Tempels und dachte sich und betete vielleicht, Gott bewahre dieses Buch, dass es wiedergefunden wird und in die richtigen Hände fällt. Und genau das erleben wir dann hier. Und sie wurde dann gefunden. Und das ganze, das Buch, an dem die ganze jüdische Religion hing, bekam auf einmal hier wieder neue Entdeckung. Was letztendlich Inhalt von diesem Buch war, kann man nicht genau sagen. Entweder waren es die ganzen fünf Bücher Mose oder nur das fünfte Buch Mose. Das, was Josia danach an Reformen anstieß, lässt sich eindeutig zurückführen auf das, was Mose geschrieben hat. Aber lesen wir mal weiter, was dann passierte in Vers 9. Und Hilkia gab das Buch dem Schafan und der las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König, brachte dem König Nachricht und sagte, deine Knechte haben das Geld, das ich im Haus vorfand, ausgeschüttet und es in die Hand der Werkführer gegeben, die im Haus des Herrn eingesetzt sind. Und der Schreiber Schafan berichtete dem König weiter, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schafan las es dem König vor. Und es geschah, als der König die Worte des Buches des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Josia begreift, da gibt es einen Gott, der hat in der Geschichte zu unseren Vätern geredet und der hat von unseren Vätern Treue und Gehorsam gefordert und die Geschichte unserer Väter ist ganz anders verlaufen. Und Josia weiß, Gottes Zorn liegt über diesem Volk und Josia ist zerrissen und voller Trauer zerreißt er sein Kleid und sein Gewand und drückt damit aus, wie tief betroffen er ist über das, was er hier gerade erlebt. Und er fragt sich, welchen Ausweg gibt es dort? Und er sendet eine Abgesandtschaft zur Prophetin Hulda, die war damals eine anerkannte Prophetin im Land. Und er lässt nachfragen, was nun zu erwarten ist. Und sie gehen dann zu der Prophetin Hulda und das Urteil, das die Hulda ausspricht, ist ziemlich ernüchternd. Sie sagt dann in Vers 16, die Strafe ist nicht mehr abzuwenden. Wir lesen, siehe, ich will Unheil über diesen Ort bringen und über seine Bewohner. alle Worte des Buches, das der König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht haben, um mich zum Zorn zu reizen. Mit all dem Machwerk ihrer Hände, so wird mein Zorn sich gegen diesen Ort entzünden und wird nicht erlöschen. Also das war das Urteil und das konnte nicht mehr abgewendet werden. Aber Gott hat auch eine Botschaft für Josia, nämlich Josia wird diese Strafe Gottes nicht erleben. Er darf da entkommen. Und dann lesen wir in Vers 19. Und so spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte, die du gehört hast, Josia, betrifft, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor dem Herrn gedemütigt hast, als du hörtest, was ich über diesen Ort und über seine Bewohner geredet habe, dass sie zum Entsetzen und zum Fluch werden sollten, und du deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, darum habe auch ich gehört, spricht der Herr. Siehe, ich werde dich zu deinen Vätern versammeln und du wirst zu deinen Gräbern versammelt werden in Frieden, und deine Augen soll all das Unheil nicht ansehen, das ich über diesen Ort kommen lasse. Also Josia bekommt von Gott ein Urteil ausgestellt, nämlich weil dein Herz weich geworden ist und du dich gedemütigt hast und weil du geweint hast über die Botschaft meines Buches. Deswegen wirst du diese Strafe nicht miterleben. Josia hat hier die richtige Herzenshaltung gegenüber dem, was Gott sagt und was Gott will. Und ich möchte uns fragen, wenn wir Gottes Wort neu entdecken wollen, dann brauchen wir genau diese Herzenshaltung. Vielleicht wollen wir und müssen wir zum ersten Mal entdecken, was Gott von uns will, weil wir es noch nie begriffen haben. Dann brauchen wir endlich mal ein weiches Herz und müssen fahren lassen unser hartes Herz. Vielleicht sitzt manch einer von hier Sonntag für Sonntag und hat ein hartes Herz, denn es ist heute an der Zeit, dass du dein Herz weich machst und dass du dich demütigst vor diesem Gott und dass du weinst über deine Schuld und dass du erkennst, was Gott für dich getan hat. Vielleicht ist es für andere Zeit, weil sie sich verloren haben in irgendwelchen Sinnlosigkeiten und gar nicht mehr begriffen haben, dass dieses Wort, das wir haben, das zu vielen Exemplaren in unseren Regalen steht, dass wir es verachtet haben, missachtet haben, vergessen haben. Staub ist vielleicht drüber gewachsen und wir wissen gar nicht mehr, was Gott von uns will. Vielleicht ist es auch dann Zeit, dass Gott uns ein weiches, demütiges Herz gibt, dass wir uns ihm nahen und sagen, Gott, wer bist du eigentlich? Was willst du von mir? Josia zeichnete genau das aus. Ein Autor schreibt, eine ungelesene Bibel ist eine verlorene Bibel und eine verlorene Bibel bedeutet immer den geistlichen Niedergang. Und ich frage uns, wie präsent ist uns dieses Wort? Ist es nur noch Tradition oder steckt da mehr dahinter? Und mit welcher Haltung gehen wir ran? Gott sagt im Jesaja 66, aber auf den will ich blicken. Auf den Elenden und der zerbrochenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Das wünsche ich mir so. Ich habe so darum gebetet, Herr, gib mir dieses Zittern. Da spricht der Heilige, der lebendige Gott. Und wir lesen es manchmal so im Vorbeigehen und so hohl und so leer bleibt es uns, weil wir uns nicht demütigen und weil wir keine Sehnsucht haben auch danach. Und deswegen, Josia hatte Gottes Wort entdeckt. Martin Luther hatte Gottes Wort entdeckt und die Frage ist, wollen wir Gottes Wort neu entdecken und mit der richtigen Haltung daran gehen? Josia begann danach, nachdem Gott ihm dieses Urteil ausgestellt hatte, etwas zu unternehmen. Er begann Reformen einzusetzen und ich habe gesagt, das waren die größten Reformen des ganzen Alten Testamentes. Josia begann dann zu hören, was Gott will. Und in einem Vers, in Kapitel 23, Vers 21, können wir dann lesen, was dann passierte. Ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte Israels. Das gab es vorher nicht. Es gab zur Zeit der Wüstenwanderung, hat das Volk sich noch erinnert an das, was Gott getan hat, beim Auszug aus Ägypten. Und sie feierten das Passafest. Aber in dem Zeitpunkt, wo Israel in das verheißene Land Kanaan kam, gab es kein Passafest mehr. Und hier jetzt lesen wir, In Vers 21, und der König befahl dem ganzen Volk, feiert dem Herrn, eurem Gott, ein Passa, wie in diesem Buch des Bundes geschrieben steht. Denn es war kein Passa gefeiert worden, wie dieses von den Tagen der Richter an, die Israel gerichtet hatten, und alle Tage der Könige von Israel und der Könige von Juda. Jetzt gab es zum ersten Mal diese Feier, in der sich das Volk Gottes erinnerte an die Gnade der Erlösung, dass Gott ein Volk befreit aus der Knechtschaft und sich diesem Volk zuwendet in seiner bedingungslosen Liebe und es rettet. Jetzt war es an der Zeit und Josia stellte Zehntausende von Lämmern bereit und Ziegen und Rindern. Und es wurde dieses Passafest gefeiert als ein Sinnbild für die Erlösung aus Gnade durch Glauben. Und 600 Jahre später sollte ein Mann in Israel aufstehen. Sein Name war Jesus. Johannes der Täufer sagte über ihn, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Dieser sollte an einem Passafest geschlachtet werden als das einmalige Opfer, das die Sünde der Welt trägt. Und dieser Jesus war damals im Gespräch mit den Menschen und religiösen Führern der Zeit und sagte ihnen, ihr erforscht die Schriften. Diese Schrift, die Josia entdeckt hat. Und ihr meint in ihnen das Leben zu finden, doch sie sind es, die von mir zeugen. Und einige Verse weiter spricht Jesus dann davon, ey, wenn ihr Mose glauben würdet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn Mose ist es, der von mir schrieb. Und in der Auslegung vor die Emmaus Jünger fing er an bei Mose und über die Psalmen und hin zu den Propheten legt er ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und das müssen wir neu begreifen. Dieses Buch ist kein Buch von Regeln. Tu dies und tu das und lass dies und lass das. Dieses Buch ist das Buch von der Geschichte Gottes in der Person von Jesus Christus, in der Gott sich zu uns wendet und in der Gott etwas getan hat. Luther erkannte, es geht nicht darum, was wir tun. Und wir müssen auch neu erkennen, es geht nicht darum, was wir tun, sondern es geht darum, was Gott getan hat in diesem Wort. Josia hat den Schatz des Wortes entdeckt. Luther hatte ihn entdeckt. Luther sagt, die Schrift ist die Juwelenkiste und der Juwel darin ist Christus. Seine Braut, die Kirche, wenn sie ihn kennenlernen will, muss voll und ganz vom Inhalt der Schrift eingenommen sein. Luther sagte, eine frische und lebendige Erkenntnis von Christus wird erlangt durch eine frische und lebendige Erkenntnis der Schrift. Josia hatte den Schatz entdeckt und Luther. Und Josia kannte letztendlich diesen Christus nicht. Er wusste nur von den Vorschatten, die auf Christus hindeuten. Aber wir dürfen jetzt mit Luther sagen, das Evangelium, dieses Buch und das, was darin geschrieben ist, ist der Schatz der Kirche. Und der darf nicht verloren gehen. Und wenn morgen eine Kirche in Deutschland Reformationstag feiert, dann haben sie das Evangelium völlig verloren. Und dann müssen wir aufstehen und sagen, wir bewahren das Evangelium. Und die Frage ist, wie wollen wir das Buch lesen? Ein neues Jahr beginnt bald, in 2 Monaten. Wie werden wir Gottes Wort lesen? Lesen wir es aus einem Pflichtbewusstsein? Als guter Christ liest man ja das Wort. Lesen wir es, weil wir meinen, Gott wäre dann zufrieden mit uns? Lesen wir es, weil wir dann besser im Hauskreis diskutieren können? Oder lesen wir es, weil wir ein tiefes Verlangen haben, diesen Gott kennenzulernen, der sich uns offenbart hat in Jesus und der alles getan hat. Darum geht es, wenn wir die Schrift lesen wollen. Die Frage ist, was machen wir mit dieser Botschaft? Luther hat die Welt verändert dadurch, als er es erkannt hat. Und wir können die Welt im Kleinen verändern. Und dazu lade ich uns ein, durch diesen Reformationstag neu Mut zu fassen, Gottes Wort zu lesen und zu entdecken, dass Gott wunderbar gehandelt hat in der Geschichte. Wir möchten auch vom Leitungskreis eine Initiative starten für das nächste Jahr. Ich weiß nicht, ob du schon einmal die Bibel gelesen hast, in einem durch, vielleicht sogar einmal im Jahr. Wir wollen nächstes Jahr gemeinsam als Gemeinde die Bibel lesen. Und dazu bist du herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Es wäre so schön, wenn wir sagen, hey, Gottes Wort ist uns so kostbar, wir wollen es lesen, wir wollen es durchlesen, wir wollen es in einem Jahr lesen. Ich habe da hinten einen Infozettel ausgehängt, Gemeinde liest Bibel, und darin ist beschrieben, wie wir das handhaben wollen. Es wird natürlich einen Plan geben, und ein paar Aspekte von diesem Plan sind darin beschrieben. Und es fände schön, wenn wir als Gemeinde alle Tag für Tag Gottes Wort lesen und erkennen, was er wunderbar getan hat. Und dann am Sonntag zusammenkommen und hast du diesen Text gelesen? Ja, ich habe ihn gelesen. Und dass wir gemeinsam lesen und gemeinsam begeistert sind und gemeinsam diesen Weg Gottes gehen, den er uns gehen heißt, das würde ich so sehr befürworten. Und ich möchte jetzt zum Ende noch beten. Vater, ich danke dir, dass du Männer in der Geschichte gebraucht hast, wie den Josia, der Reformen anstoßen konnte, der verändert wurde durch dein Wort, der ein weiches und demütiges Herz hatte, das vor dir weinen konnte. Und du hast Martin Luther gebraucht, der nicht zufrieden war mit der Lehre, die man ihm beigebracht hatte, sondern der sich sehnte nach mehr und der dich erleben durfte, wie du uns rechtfertigst, durch Gnade und durch den Glauben. Und jetzt sitzen wir hier, Jahrhunderte später, haben dein Wort zu einigen Exemplaren bei uns zu Hause, und die Frage ist, welche Bedeutung hat es? Welche Bedeutung hat das Buch und welche Bedeutung hat die Person, von der dieses Buch handelt? Und ich bete, Vater, dass wir eine Gemeinde sind, die deine Offenbarung hochhält und die dich, der du dich darin offenbart hast, liebt und dir nachfolgt und dir gehorsam ist und deinen Auftrag in dieser Welt verwirklicht. Amen. Amen.